Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ob in der Ukraine, in Syrien oder im Irak, alle drei Konflikte haben eine Sache gemeinsam. Ein Staat kämpft gegen eine Gruppe oder gegen mehrere Gruppen. Partisanen nennt man sie oft oder Rebellen. Aber wer genau sie sind, ist oft gar nicht so klar. Es sind Kämpfer, die nicht uniformiert auftreten und keiner staatlichen Armee angehören. Diese Konflikte verbindet eine tragische Konsequenz. Die Zivilbevölkerung leidet besonders darunter. Denn wenn Staaten nicht mehr gegen Staaten kämpfen, dann wird es schwer, das Kriegsrecht und Völkerrecht einzuhalten. Über die Probleme, die die modernen Konflikte für klassische Armeen so mit sich bringen, spreche ich mit dem Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Forums für internationale Sicherheit an der Führungsakademie der Bundeswehr, dem Militärstrategen Hans Krech. Schönen guten Tag, Herr Krech.
Hallo, guten Tag.
In der Ukraine, da kämpfen ja sogenannte Separatisten, im Irak die IS, in Syrien wird der Konflikt zu einem Bürgerkrieg. Wie verändern denn solche Konflikte die Art und Weise, wie ein Krieg definiert wird?
Wir definieren schon seit geraumer Zeit asymmetrische Konflikte als die mutmaßliche Hauptquelle für sicherheitspolitische Bedrohung für die Bundeswehr und die NATO. Und zwar im Grunde genommen seit 1991, seit dem Zerfall des Warschauer Paktes und der Sowjetunion. Und diese jetzigen Konflikte sind alle auch eine Folge des damaligen Untergangs der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes. Das hat dazu geführt, dass die führende Supermacht von einer Hälfte dieser Welt, nämlich die Sowjetunion, von einem Tag auf den anderen sicherheitspolitisch verschwunden ist und ein sicherheitspolitisches Vakuum hinterlassen hat, das nun gefüllt wird, und das müssen sich neue sicherheitspolitische Balancen herausbilden in jedem Land, das davon betroffen ist, wo es zu erbitterten Machtkämpfen kommt. Irak, Syrien, ja, Ukraine sind dafür im Grunde genommen Paradebeispiele, andere sind Somalia, Afghanistan. Das sind also Konflikte, die zu erwarten waren, die wird es weiterhin geben, vielleicht noch Jahrzehnte, und darauf müssen wir uns einstellen.
Welchen Unterschied macht es denn, ob reguläre Armeen gegeneinander kämpfen oder ob eben die eine Seite keine Uniform trägt und die andere vielleicht schon?
Ja, der große Gegner, auf den wir uns vorbereitet haben, die Sowjetunion, ist verschwunden mit ihren großen Panzerarmeen, 60.000 Kampfpanzer, ja, die vorbereitet waren für die große Westoffensive. Und die Hauptform der Auseinandersetzung wird gegen Gruppierungen sein, auch oft nichtstaatliche Gruppierungen, die mit einer Guerillakriegstaktik gegen unsere Armeen kämpfen. Und wir müssen lernen, uns auf so etwas einzustellen. Wir müssen das lernen, uns in solchen Konflikten siegreich durchzusetzen. Und wie wir das ja schon zu Beginn unseres Gesprächs besonders hervorgehoben haben, unter besonderer Beachtung, das ist das Allerwichtigste dabei, dass die Zivilbevölkerung nicht zu Schaden kommt. Und das ist wirklich hohe Kunst.
Wie kann denn das funktionieren?
Ja, die NATO hat viele Jahre gebraucht, um das zu lernen. Und der eigentlich, der den Anstoß gegeben hat, ein sehr kluger Oberstleutnant der US Army, Führer einer Panzerkompanie, der auch im Irak gekämpft hat, in Fallujah, viel Erfahrung gesammelt hat, das war John A. Nagel. Der hat 2005 seine Dissertation geschrieben in West Point, der amerikanischen Militärakademie, zu dem Titel Counterinsurgency Lessons from Malaya in Vietnam, Learning to Eat a Soup with a Knife. So schwierig ist es, einen solchen asymmetrischen Konflikt zu befrieden, wie das Erlernen des Löffelns einer Suppe mit einem Messer. So ein ganz berühmtes Zitat, das stammt von T.E. Lawrence, der im Ersten Weltkrieg für die Briten, ein Orientalist, der für die Briten Guerillakriegseinheiten auf der arabischen Halbinsel ausgebildet hat und denen alle Taktiken beigebracht hat, was so moderne Armeen zur damaligen Zeit konnten, von, wir würden das heute IEDs nennen, Eisenbahnlinien sprengen, um was weiß ich was. Und der wusste, wie unglaublich schwierig das ist, solche gut ausgebildeten, gut bewaffneten, gut organisierten Guerilla-Einheiten zu zerschlagen. Wir haben aber heute basierend auf dieser Studie von John Nagel eine Neudienstvorschrift bei der NATO, die gibt es seit 2008, Counterinsurgency Field Manual FM3-24, die uns eine gute Handhabe gibt, wie man in solchen Konflikten sich siegreich durchsetzen kann. Aber das Wichtigste, was dort steht, auf fast jeder Seite, dass der Schutz der Zivilbevölkerung, jedes einzelnen Zivilisten dabei das Wichtigste ist, sonst kann man nicht gewinnen.
Machen wir es mal konkret. Sagen wir mal, ein Bundeswehrangehöriger trifft in einem Konfliktgebiet jemanden Bewaffneten an, der keine Uniform trägt, oder eine Gruppe ziviler Fahrzeuge, auf denen aber Waffen drauf sind. Ja. Was macht er dann in der Situation? Wie kann er da vernünftig reagieren, ohne die Zivilbevölkerung zu gefährden?
Ja, also wenn man angegriffen wird, muss man natürlich zurückschießen. Das gilt immer. Ja, es geht aber jetzt eher um Operationen, die man offensiv führt, etwa um eine Guerillabewegung zu zerschlagen. Und da gibt es ganz klare Regeln für den Schutz der Zivilbevölkerung. Also wenn wir jetzt mal auf FN3-24 gehen, das sind 8 Kapitel und 5 Anhänge. Und im 5. Anhang, das ist der Appendix E, das ist das letzte, ganz hinten in der Dienstvorschrift, die ist ein paar hundert Seiten lang, steht Air Power in Counterinsurgency. Das ist das allerletzte, was man tut, weil nämlich da die Verluste bei der Zivilbevölkerung besonders groß sind. Und es gibt ganz strenge Regeln, wie ein Einsatz von Drohnen, aber auch Luftwaffe, nur dann erlaubt sein kann. Da muss zum Beispiel ein Beobachter vor Ort sein, am Boden, der das Ziel beobachtet und die Freigabe gibt, also die letzte Freigabe, dass wenn die Rakete abgefeuert wurde vom Jagdbomber, dass dort keine Zivilisten mit betroffen werden. Ja, leider gilt diese Dienstvorschrift nur für die US Army und das US Marine Corps und gilt aber bei uns auch für die Bundeswehr. Wir tragen das mit seit dem August 2010 bei unseren Auslandseinsätzen im Rahmen der NATO und der UN. Das ist also für all die teilnehmenden Staaten dort verbindlich und wir bilden unsere Soldaten auch daran aus.
Aber man hat das Gefühl, es gibt doch trotzdem sehr, sehr viele Luftangriffe, ja. Gerade zum Beispiel jetzt gegen die IS von den Amerikanern.
Ja, ja. Das muss man dann eben auch sehen. Also ein Luftangriff auf eine IS-Einheit ist möglich. Also sagen wir mal so ein Toyota-Jeep mit Bewaffneten, ja, möglichst gut erkennbar, vielleicht noch mit so einer schönen schwarzen Al-Qaida-Flagge obendrauf, der durch die Wüste fährt. Da muss man natürlich keine extra Erlaubnis einholen, die darf bekämpft werden. Ja, weil dann natürlich nicht die Gefahr besteht, dass Zivilisten getötet werden können. Aber was ist, wenn dieses Fahrzeug sich bewegt, sagen wir mal, das wird ja jetzt demnächst kommen, in Mosul oder in Takrit, dicht besiedelten Gebieten, durch eine Straße fährt und da sind vielleicht Menschen drumherum hin unterwegs. Da ist eine Feuererlaubnis normalerweise nur in Ausnahmefällen möglich.
Jetzt gilt ja in Kriegen generell die Regel, das Kriegsrecht, das schützt auch die Zivilbevölkerung. Welche Schutzmaßnahmen sieht denn das Kriegsvölkerrecht für Zivilisten genau vor?
Die sind zu evakuieren, die dürfen nicht bombardiert werden, dürfen nicht verwundet werden, sind zu versorgen, freier Zugang, also von Hilfsorganisationen, IAK und so weiter muss gegeben sein. Das ist ein breites Spektrum. Und ich wollte hier im Übrigen nochmal betonen, dieses Aufstandsbekämpfungsdienstvorschrift Counterinsurgency Field Manual FN3-24 ist das erste Mal überhaupt, dass eine US-Dienstvorschrift, die für uns auch mit gilt in unseren Einsatzgebieten, in völliger Übereinstimmung mit allen völkerrechtlichen, kriegsrechtlichen Bestimmungen gefertigt worden ist, erstellt worden ist. Da haben Völkerrechtler das erste Mal überhaupt mitgearbeitet. Und als diese Dienstvorschrift entworfen wurde, hat es dazu auch öffentliche Diskussionen gegeben und dann Sitzungen von Bürgerrechtlern, von Entwicklungspolitikern, aber eben auch Völkerrechtlern, die auch schon mitgearbeitet haben bei der Erstellung. Das hat es nie zuvor gegeben. Und da gibt es noch ein extra Kapitel dazu, das ist das Kapitel 7, über Ethik in Counterinsurgency, also in der Aufstandsbekämpfung. Auch sowas hat es nie zuvor in einer Dienstvorschrift in irgendeinem NATO-Land gegeben, nicht, dass ich wüsste, in den USA schon gar nicht. Ein extra Kapitel, wo jeder Offizier, jeder Soldat daran erinnert wird, dass er persönlich dafür Verantwortung trägt, dass kein Zivilist zu Schaden kommt. Das ist was ganz Tolles. Das umzusetzen ist aber natürlich sehr viel schwieriger, ja, weil Streitkräfte müssen das lernen, die müssen sich umstellen, die Soldaten müssen sehr viel mehr lernen, die müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Das wird eine Weile dauern. Also Rückschläge wird es immer mal wieder geben und natürlich gibt es Fehler, menschliches Versagen, technisches Versagen und nicht jeder reagiert besonnen in einer Phase der heftigen Konfrontation, wenn man beschossen wird oder unter Druck gesetzt wird. Das ist natürlich alles möglich. Wir werden eine Weile dafür brauchen, aber die Grundlagen sind gelegt, dass die NATO sich in solchen Konflikten durchsetzen kann. Das heißt aber auch, dass man wissen muss, klipp und klar, und das müssen auch Politiker verstehen und lernen, die NATO kann einen solchen Konflikt nicht militärisch entscheiden. Das ist völlig unmöglich. Die NATO kann, oder die an der Koalition der Willigen, die jetzt gebildet wird im Irak, kann mit Luftangriffen den IS zwar zurückdrängen, schwächen, den Konflikt lösen können wir nicht als Soldaten. Das ist nicht möglich. Das geht nur mit einem umfassenden Maßnahmenplan von sozialen Maßnahmen, wirtschaftlichen Maßnahmen, politischen Maßnahmen, auch kulturellen oder religiösen Ansatzpunkten. Und dafür braucht man Zeit. Das kann man nicht in 1-2 Tagen oder ein paar Wochen lösen, solche Konflikte zu lösen. Die durchschnittliche Konfliktlösungszeit, die man ansetzen, sind 5 bis 10 Jahre. Da braucht man Geduld. Geduld. Und das geht eben nicht, dass Politiker denken, dass sie die Lösung eines solchen Konfliktes an die nächste Wahl koppeln können oder dergleichen oder an ihre Umfragewerte. Dann werden wir verlieren.
Jetzt gibt es ja bei der asymmetrischen Kriegsführung noch ein ganz anderes Problem, nämlich wenn man sich zum Beispiel mal anschaut beim Thema IS, da ist es ja so, dass die sich eben kaum an irgendwelche Regeln halten. Ganz im Gegenteil, die verletzen eigentlich diverse Regeln der internationalen Kriegsführung. Der Feind schießt zum Beispiel auch auf Rotkreuzfahrzeuge oder ähnliches.
Ja, ja.
Wie geht man denn damit dann um?
Asymmetrie heißt, dass der Gegner bewusst gegen solche Regeln auch verstößt, auch um uns zu provozieren. Wenn wir das annehmen würden als Herausforderung und genauso agieren mit Folter, mit Hinrichtung, dann werden wir uns nicht durchsetzen können. Das Ziel ist es, die Zivilbevölkerung auf die Seite der Regierung, auf die Seite der demokratischen Staaten der UNO zu bringen. Und das geht nicht, wenn wir ungesetzliche Maßnahmen ergreifen. Das ist vollkommen undenkbar. Dann wird man verlieren. Dann haben wir keine Chance, uns durchzusetzen. Und das muss jeder verstehen. Das ist manchmal menschlich von den ersten Reaktionen her sehr hart, aber das geht nicht anders. Wer gewinnen will, braucht einen langen Atem und muss kühlen Bluts eine solche Terrororganisation zerlegen.
Das sagt der Militärexperte Hans Krech. Mit ihm habe ich über asymmetrische Kriegsführung gesprochen und über die Frage, inwieweit das klassische Kriegsrecht auf aktuelle Konfliktherde in Syrien, Irak oder auch in der Ukraine passt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Krech.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.